Ja, wir steigen tiefer ein in den Teil 2 heute Morgen. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich alle hier. Und gleich kommt die PowerPoint. Da haben wir unser Titelbild nochmal. Das Thema ist, wir sind Gold und Asche in dieser Woche. Und es geht um das Dilemma, erlöste Kinder Gottes zu sein, Gold zu sein und trotzdem noch in einem Körper zu sein, der zum untauglichen Dingen fähig ist, Asche zu sein. Dieses Dilemma zu leben, damit klarzukommen, damit wollen wir uns beschäftigen. Wir haben heute Morgen das Thema völlig erlöst, trotz unserer Asche im Leben. Es geht um die Qualität unserer Erlösung. Was ist Erlösung? Unser Glaubensweg, den wir mit Christus gehen, ist kein Würdigkeitswettlauf um das ewige Leben, sondern ist ein Lauf, den wir schon von Anfang an vom Startschuss gewonnen haben. Und zwar alle, die losgelaufen sind. Und egal, ob wir als Erster oder Letzte in diesen Lauf einlaufen, wir erhalten den Siegerkranz. Wir erhalten den Siegerkranz. Es ist dasselbe wie das Gleichnis der Tagelöhner, das Jesus so skandalös erzählt hat. Die einen haben 8 Stunden gearbeitet, hart in der Sonnenglut, geschafft, gewerkelt, getan und kriegen dann den gleichen Lohn wie die Loser, die eine Viertelstunde geschafft haben. Müssen wir uns mal vorstellen, wie das gelaufen ist. Da waren damals so Orte, Plätze, es gibt sogar heute noch, wo Tagelöhner dastehen und warten, dass sie angeworben werden. Und die Tagelöhner anwerben, die kennen ihre Pappenheimer auch schon. Die wissen, wer ist gut, wer ist nicht gut. Die wissen, der kann die Frucht vom Stängel unterscheiden und der weiß, schneidet den Stängel ab und wirft ihn zu der Frucht und die Frucht schmeißt er weg, den brauchen wir nicht. Also es war dann, wenn morgen die Leute da standen und dann kam der Chef und hat die Leute rausgesucht, dann suchte man sich die Besten zuerst raus, klar. Und was übrig blieb in der Regel am Spätnachmittag war der Bodensatz. Das waren die, wo man sagt, der macht mehr kaputt, als dass er was bringt. Aber jetzt kommt ein Chef, ein Arbeitgeber und holt den Bodensatz in die Arbeit, den Ausschuss, die Letzten. Und dann kommt der Feierabend und jetzt freuen sich alle schon auf die Asche, die es gibt, das Geld. Und was passiert? Alle kriegen denselben Lohn. Und dann bricht Empörung aus. Das kann doch nicht sein. Wir haben 8 Stunden uns den Hintern aufgerissen. Wir haben geschafft wie die Weltmeister. Und die Loser, die haben dann auch noch alles kaputt gemacht, die kriegen denselben Lohn, das kann ja wohl nicht sein. Und es bricht Empörung aus. Menschlich total zu verstehen. Ne? Ich hätte mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Ne? Aber der Chef sagt, hör mal, darf ich mit meinem Geld, und es geht ja hier in dem Gleichnis nicht um Geld, sondern es geht um Gnade, um Annahme, um Erlösung. Wir setzen das Wort anstatt Geld ein. Darf ich mit meiner Erlösung nicht machen, was ich will? Wir werden einmal, wenn wir vor dem Herrn stehen, wird das genau die Situation sein. Da werden Leute sein, wo wir denken, was der? Das kann wohl nicht sein, das gibt's nicht. Und Jesus sagt, darf ich mit meiner Gnade nicht tun, was ich will? Oder siehst du so schief drein, weil ich so gütig bin? Das ist das, was wir mit Gnade immer wieder verstehen, begreifen müssen. Sie wird frei, skandalös und unverschämt gegeben. Und du hast keinen Anspruch auf diese Gnade, egal wie du dir den Hintern den Heiligen aufgerissen hast und fromm gelebt hast. Gewöhn dir das lieber ab, rechne damit, dass auch die Loser mit dabei sind und freu dich. Und deswegen gilt, wir sind in einem Wettlauf, kein Wettlauf um Erlösung, wir sind in einem Lauf, in dem wir ihn kennenlernen sollen, seine Gnade immer mehr kennenlernen sollen, seine Liebe immer mehr kennenlernen sollen. In dem Lauf sollen wir transformiert werden, darum geht es. Wir sollen uns erkennen und begreifen, wie verloren wir sind in unserem Eigensinn und dass es alles Gnade ist, dass er uns erlöst hat. Und darum kommen wir alle am Ziel an und kriegen alle den Siegeskranz, alle, die wir gelaufen sind. Es geht nicht darum, Erster zu sein, sondern es geht darum, bist du in dem Lauf des Glaubens mitgelaufen? Und hast die Lektion gelernt, laufen, stolpern, hinfallen, aufstehen, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, weitergehen. hat Maria Prian mal bei uns in der Konferenz gebracht. Das hat mich nie mehr losgelassen. Das ist ein so tolles Bild. Und das ist der Lauf in unserer Erlösung. Darum geht's. Aufstehen, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, Vergebung abholen, weitergehen, weitergehen. Jetzt habe ich mich ins Knie geschossen. Ich habe die Session von heute Abend. Ach Gott, ich hab Erbarmen mit mir. Jetzt könnt ihr Gnade üben. Oh, das passt alles zusammen. Keine Frage. Wisst ihr was, wir machen es gerade umgekehrt. Wir machen heute die Session 3 und heute Abend die Session 2. Das ist gar kein Problem. Guck's mal, ob wir die Folie 3 dann reinschütten. Das ist auch kein Problem. Wir werden uns jetzt beschäftigen, passt gut mit dem Thema der neuen Geburt, die Wiedergeburt. Und wir schauen uns mal den Bibelvers 1. Mose 3, 5 an. Das ist im Paradies, die Schlange sitzt am Baum, die Frau und der Mann sitzen am Baum rum und dann kommt diese Versuchung, hey, ich habe hier was für euch. Da haben wir es. Ess mal davon. Und die Frau sagt, wir dürfen nicht davon essen. Und die Schlange sagt, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Das ist das, was der Sündenfall war. Der Widersacher macht dem ersten Menschenpaar ein Angebot. Und es ist interessant, es geht hier nicht um eine Sache, tu mal was Verbotenes, sondern was bietet er ihnen denn an? Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von der Frucht isst. Das Interessante war, wow, sein wie Gott, cool. Aber jetzt überleg mal genau, was hat Gott gesagt, als er den Menschen schuf? Ja, laut. Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir sind schon, Gott hat es schon geplant gehabt, dass wir nach seinem Bild als seine Kinder gottgleich geschaffen werden sollten. Das ist das Interessante, das müssen wir kapieren, verstehen. Und dann verstehen wir auch den Sündenfall ganz anders. Das Angebot war nicht, iss mal hier von der Frucht und sei ungehorsam gegen Gott, sondern ich biete dir was an. Und was der Teufel angeboten hat, und ich sage auch immer, wir schieben gern den Teufel vor, da sind auch wir beteiligt gewesen, Adam und Eva. Das ist, wisst ihr, was die Ursünde eigentlich ist? Abkürzung. Abkürzung. Der Teufel bietet ihnen eine Abkürzung an und sagt, wenn du davon isst, dann hast du es gleich. Und Gott sagt, ich werde euch das geben, aber ich möchte es euch in einem Prozess geben. In einem Prozess des Reifens, des Wachsens, des Verstehens, des Zunehmens. Und der Mensch wollte die Abkürzung. Das war die eigentliche Sünde. Eine Abkürzung zu gehen. Und es ist interessant, wenn du heute mal fast alle Sünden anschaust, fast alle Sünden, die wir tun, sind Abkürzungen. Warum klauen Leute? Weil sie sich die Arbeit abkürzen möchten. Warum machen wir andere Sachen? Kannst du selber mal drüber nachdenken. Fast alle Sünde hat mit Abkürzung zu tun. Wir kürzen was ab, um schneller zum Ziel zu kommen. Und das ist interessant. Da kriegt das Ganze ein ganz anderes Bild. Und das ist auch unsere Schuld als Menschen. Wir schieben Schuld immer oft so gerne auf den Teufel. Als der Herr kam, sagte Adam, ja, die Schlange und der Baum und die Frau, die du mir gegeben hast. Es sind immer die anderen schuld. Ne? Aber wir müssen auch mal lernen durch diese Geschichte vom Sündenfall, wir sind schuld. In der Seelsorge merke ich immer wieder, dass Leute sagen, ja, die Dämonen, die bösen Geister und der Isabel-Geist und der Geist. Dann sage ich immer, so, weißt du was, wie der Name des größten Dämonen ist? Dann nenne ich den Vornamen des Betreffenden. Oh, was? Das ist, wir müssen mal lernen, für uns auch Verantwortung zu übernehmen. Es ist so leicht, etwas auf Geistern, Dämonen zu schieben. Es kommen Leute und sagen, bet mal für mich. Das ist so das easy, bet mal zack, weg, prima Klasse. Das ist wieder die Abkürzung. Ich muss nichts machen. Ich muss nichts machen. Ist, der schwingt mal seine magische Hand über mich und weg ist. Ne? Das ist, warum, es ist immer toll, wir haben früher mal ein CZK Befreiungsseminar gemacht, da waren auch, das waren immer voll besucht, die Leute, das waren, sorry, wenn ich sage, das waren die Opfer, die da gekommen waren. Befreie mich mal, befreie mich mal. Also die waren nicht bereit, etwas zu machen, zu sagen, ich muss selber auch Verantwortung übernehmen, ich muss in meinem Leben Verantwortung übernehmen. Das so als kleiner Sidekick. Wenn wir den großen Plan Gottes betrachten, ist das Sein wie Gott, Gottes Urabsicht gewesen, sein ewiges Ziel, seine Kinder an seiner Göttlichkeit teilhaben zu lassen. Und da gibt es einen schönen Vers, der das auch sehr wunderbar sagt. Ah, da haben wir nochmal, ist so schön, das Hinlaufen, Stolpern, das hat mich inspiriert mit Maria Prejan. Ja, den wollte ich haben. 1. Petrus, 2. Petrus 1,4. Auf diese Weise hat er, der Vater, uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben. Dadurch hat er versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Kannst du auch mal Apostelgeschichte 17,26 lesen, da ist Paulus auf dem Areopag. Da sagt er auch, in ihm, in Gott leben wir, weben wir, sind wir verwoben, haben unser Sein. Wir sind seines Geschlechts. Die alte Christenheit, die hatte darüber diese Lehre, die nannte sie Theosis, die Vergöttlichung des Menschen. Dass Gott den Menschen zu seinem Kind, seinem Ebenbild gemacht hat. Und das ist auch etwas, was wir verstehen müssen. Wir sind nicht eine Sonderspezies in Gottes intergalaktischen Zoo. Wir sind seine Kinder. Wir sind sein Gegenüber. Du wirst einmal mit ihm auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren. Leute, ich sage es euch mal, der Himmel ist nicht ein Wolkenkuckucksheim, wo wir mit eingelaufenen Nachthemden auf Wolken sitzen. Der Hintern guckt raus, wir spielen auf so einer kleinen Harfe und wir wissen, so manchen Kirchen sehen kann und singen Frohlock und Halleluja bis in alle Ewigkeit. Das wäre grauenvoll. Da wollte ich nicht sein in dem Himmel. Ne? Sondern wir werden mit ihm regieren, heißt, wir werden mit ihm kreativ tätig sein. Wir werden schöpfen, wir werden kreativ sein. Ich sage es manchmal, das ist vielleicht heretisch, aber vielleicht wirst du sogar mal Menschenkinder schöpfen und wirst für sie ans Kreuz gehen. Ja? Wenn du ein Sohn Gottes bist. Was hat denn Gott gemacht in den Ewigkeiten der Ewigkeiten vor uns? War da nichts, wenn Gott ewig lebt? Denk mal über die Ewigkeit nach, du wirst verrückt, sage ich dir, du wirst verrückt. Du kannst es gar nicht. Deswegen hat Gott auch zu Mose gesagt, als Mose sagte, darf ich dein Angesicht sehen? Wer mich sieht, stirbt. Das ist nicht, dass Gott so heilig ist, wir sterben. Gott sagt, du kannst mich mit deinem menschlichen Verstand nicht begreifen. Das wird dein Hirn zerreißen, wenn du das absolut erfassen wolltest. Geht nicht. Ne? Aber wir sollten trotzdem mal über die Ewigkeit nachdenken. Was werden wir machen? Es wird herrlich sein. Es wird kreativ. Du wirst kreativ sein. Du wirst mitschöpfen. Gott ist an den Gaben, die in dir sind, interessiert. Gott hat Potenziale in dich hineingelegt. Ich sehe das jetzt, wo ich Enkeltöchter habe, bin so begeistert. Wenn ich dann sehe, was aus ihnen rauswächst, was sie anstellen, was sie zeichnen, machen, tun, die Potenziale, die in sie sind. Und ich, wenn sie mich dann fragen, wie würdest du das machen? Opa sagt, ja, wie würdest du das denn machen? Frage ich dann. Ich bin interessiert an dem, was, ja, Opa, nee, ich, ja, na, mach du mal, sag mal. Ne? Und so ist auch Gott sagt, was hast du denn? Wie würdest du denn das machen? Wie würdest du diesen Planeten schaffen? Wie würdest du das bauen? Es interessiert an dir. Er hat Potenziale in dich hineingelegt, Originale in dich hineingelegt, Individualität in dich hineingelegt. Du bist etwas Vollkommenes für ihn. Und wenn du das langsam als Identität annimmst, dann bist du auch nicht mehr dieses arme Engelchen, was da auf einer Harfe spielt und Frohlocken singt. Das ist alles in der Ewigkeit. Ne? Wow. Da war ich ein Gläubiger. Amen. Gehorchen hat auch immer etwas heute mit Vertrauen zu tun. Wir gehorchen oft nicht, weil wir dem Gebot Gottes misstrauen. Wir tun das untauglich, weil wir glauben, schneller einen Vorteil zu gewinnen, als wenn wir gehorchen. Sünde ist grundsätzlich eigentlich eine Vertrauenskrise und dass Gott uns eventuell nicht gibt, was er uns versprochen hat. Wir nehmen Sünde oft als nur als äußere Taten wahr, als Menschen. Wir glauben, durch die Änderung äußerlicher Dinge uns mit Sünden besser arrangieren zu können. Aber das Problem ist, die Sünde ist in deiner Persönlichkeit, in deiner Personalität. Sie ist in dir drin. Und deswegen tut Gott nicht mit ein paar Geboten rumdoktern. Das war das, warum Gott die 10 Gebote gegeben. Er hat ihnen die Gebote gegeben, um zu zeigen, dass sie es gar nicht schaffen, nach äußerlichen Geboten sich zu transformieren, zu ändern. Gott hat einen Gesetzesbund mit Israel gemacht. Wir werden darüber am Donnerstag tief lernen. Was hat Israel gemacht? Es hat den Bund wieder und 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 wieder gebrochen. Und Gott hat diesen Bund wieder und wieder erneuert. Er wollte zeigen, ihr schafft es nicht, den Bund zu halten. Gottes Bund ist immer nicht bilateral, sondern unilateral. Er hält ihn, nicht wir. Und der alte Bund des Gesetzes, wie gesagt, der war dazu da, aufzuzeigen, dass der Mensch nicht fähig ist, durch das Einhalten äußerer moralischer Gesetze sich innerlich zu verändern. Auch was als der Sündenfall stattgefunden hat, was hat Adam und Eva als erstes gemacht? Was haben sie gemacht? Sie haben sich bekleidet, ne? Sie haben Feigenschürzen sich gebastelt und sie haben sich versteckt. Es ist krass, das ist typisch. Oh, wir haben etwas falsch gemacht. Jetzt müssen wir was richtig machen. Wir müssen was tun. Wir basteln uns Schürzen, wir verstecken uns. Gott, schau mal, jetzt sind wir doch okay. Ne? Ich glaube, ich habe da sogar ein Bild irgendwo. Ja. So stand Adam vor Gott. Ich bin jetzt ganz okay. Jetzt können wir doch wieder miteinander umgehen. Ist doch... Schniedel ist bedeckt und alles und sieht keiner was und wir sind doch voll okay, ja, prima. Ne? Und Gott sagt, hey Junge, das geht so nicht. Das ist nicht das Problem. Ich habe dich ja auch vorher nackt gesehen. Das Problem ist ein anderes. Ne? Das Problem ist in dir. Und das ist der Sündenfall. Paulus sagt auch im Römerbrief, durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Psalm 130, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer wird bestehen? Die Sünde ist in uns. Ich fand dieses Bild so goldig mit dem Autofahrer. Da sitzt er da und man tut manchmal so fromm, sich die Sünde verkneifen, aber innerlich, das ist, die Sünde ist da und sie ist in uns. Wir sind Gold, wir sind Asche. Und hier kommt der neue Bund, die gute Botschaft ins Spiel. Gott wird aktiv, um uns zu erlösen. Und da lesen wir jetzt mal das, was Jesus in Johannes 5 so schön gesagt hat. So, zu Nikodemus. Jesus sprach, wirklich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder zurück in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, aus Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus ist zunächst völlig erstaunt über diese Aussage. Und zunächst nicht fähig, die geistige Tragweite dieser Worte zu begreifen. Ich hätte sie ehrlich gesagt auch nicht begriffen. Ne? Er sagt dann, wie kann sowas geschehen? Und dann sagt Jesus Interessantes, bist du der Meister Israels? Er war der Meisterschriftgelehrte, er kannte die Bibel, die Tora und weiß das nicht. Warum fragt Jesus Nikodemus das in einer Weise, als müsste er es wissen? Worauf Jesus abzielt, ist, dass es im Alten Testament viele Schriftstellen gab, die von der neuen Geburt gesprochen haben. Lesen wir mal Jeremia 31, 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israels, mit dem Hause Jakob einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, aus Ägypten führte. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste. Das ist das Gesetz. Das Gesetz zwingt dich mit Angst, mit Strafe zu tun. Und du folgst meistens, wenn dann äußerlich, aber nie innerlich. Sondern das wird der neue Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will. Und da sind wir alle mit eingeschlossen. Nach der Zeit, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich will die Zentraleinheit, die CPU, verändern. Das ist das Problem. Dein Herz ist das Problem, nicht deine äußeren Taten. Das Herz will ich verändern. Das werde ich ändern. Und dann kommt Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Und das sind Verse, die standen im Alten Testament und Nikodemus hat sie nicht verstanden. Und da müssen wir uns mal heute mal auch an die Nase fassen als bibeltreue Christen. Es steht so viel in der Schrift, was wir heute auch noch nicht wissen. Verse, die wir nicht kennen. Das habe ich noch nie so gesehen, höre ich oft in Seminaren, die ich mache. Ich will gern in so Rändern rum. Und da gibt so viele Dinge, die wir noch nicht begriffen haben. Wir sind in der Gefahr, ähnlich wie die Pharisäer, Mainstream-Theologie zu haben. Wir wissen alles, alles klar. Und wenn jetzt jemand was anderes sagt, oh, da muss man vorsichtig sein. Jesus wurde nicht verstanden von den Frommen seiner Zeit. Auch Nikodemus hat nicht verstanden. Und Jesus erklärt ihm, was er im Auge hatte, war diese Verse, Nikodemus, das ist die Antwort auf die neue Geburt. Du wirst neu geschaffen, ein neuer Mensch werden. Der Jeremia-Vers zeigt die Unfähigkeit des alten Bundes und seine Durchsetzungsmittel, Zwang. Zwang führt zu nichts, führt nur zu äußerem Gehorsam. Deswegen, Golden Asche, wenn du dich in der Heiligung zwingen möchtest, etwas zu tun, wirst du es nicht schaffen. Ich will euch mal was erzählen. Als ich IT-Leiter war, kamen so die ersten PCs raus. Die waren spieltauglich. Da konnte man Tetris spielen mit. Vielleicht kennt ihr es noch. Das sind diese Klötzchen, die darunter fallen. Und andere kleine Spiele. Und ich bin spielsüchtig geworden dann. Ich habe in jeder freien Minute Tetris gespielt. Dann kamen zwei Jahre später schon die ersten Grafikkarten raus. Das war natürlich heute nicht zu vergleichen mit heute. Und dann gab es die ersten Ballerspiele. Da habe ich mir ein Ballerspiel gekauft und habe Vietcong gejagt. Ne? Und in jeder freien Minute habe ich gespielt. Ich habe nachts, bin ich aufgestanden, habe gemerkt, wenn der Atem meiner Frau ruhiger wird, bin ich in mein Zimmer, Kopfhörer auf. Und ich war am Schluss so verzweifelt, dass ich gesagt habe, Gott, ich will davon frei werden, aber ich habe das versucht, das schaff's nicht. Dann habe ich die Spiele-CDs zerschnitten, weggeschmissen, nur um am nächsten Tag eine neue zu kaufen. Ne? Und dann hat Gott irgendwann gesagt, Uwe, du musst jetzt die Spiel-CD nicht mehr zerschneiden, lass sie liegen. Und bitt mich, dass ich dich frei mache. Dann habe ich das gebeten. Und da war genau das, was dort gesagt wurde, ich erzählt habe mit dem Wüstenfeder, weil einfach, wenn ich gefallen bin, dann steh wieder auf und geh weiter. Und ich sage, ja Gott, aber wenn ich wieder spiele, dann hol die Vergebung ab und weiter geht's. Und dann habe ich angefangen so zu leben und ich habe immer wieder gespielt noch. Und es ging 3, 4 Monate, aber was habe ich etwas bemerkt? Es ging langsam immer mehr abwärts. Die Spielsequenzen wurden weniger. Und ich habe gemerkt, das ist komisch. Ne? Und dann war ein Tag da, so nach einem Dreivierteljahr, wo ich nicht mehr spielen wollte. Jetzt ein Spiel aufs Bauch binden können. Ich habe nicht mehr gewollt. Ich habe nicht gewollt. Und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich die CD vernichten. Gott sagt, nee, du lässt jetzt noch 2 Jahre in deinem Schreibtisch. Weil wenn ich dich frei mache, bist du wirklich frei. Und ich bin bis heute frei. Ich wisst ihr, was das Schöne ist an meiner Freiheit? Ich ärgere mich nicht an denen, die spielen. Das ist ja oft, gibt es ja so Leute, die, ich muss das verkneifen, du spielst, wie kann das sein? Und ich kann sogar über den Schulter gucken, wenn jemand spielt, so, hey, pass auf, Achtung, da sitzt ein Feind im Gebüsch. Ne? So, ich bin da ganz entspannt und das ist echte Freiheit. Das ist Dinge, wie ich habe bei anderen Sachen charakterliche Mängel erlebt, wo Gott mich frei gemacht hat. Und das ist den Prozess, den er macht. Und da gilt es, was Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das ist die Kraft der Wiedergeburt, der neuen Geburt. Ich werde mein Gesetz in euer Herz legen. Ich werde aus euch Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halt nachtun. Das ist nicht blub und weg ist es, aber er macht es. Und deswegen ist wahre Heiligung auch, sich Gott hinzuhalten. Und auch die Demütigung auszuhalten. Es war für mich demütigend, fast ein Dreivierteljahr immer wieder um Vergebung zu bitten und dann doch wieder zu spielen. Da fühlst du dich echt scheiße. Ne? Aber es war Gott, sag komm und mach. Und dann war ich frei. Gott wird im neuen Bund uns befähigen in seinem Wesen und seiner Gerechtigkeit als seine Kinder zu leben. Und es wird vollendet sein, wenn das Reich Gottes anbricht. Dann wird es vollkommen geschehen. Aber hier geschieht es durch die Neugeburt unseres Geistes, der vorher gegen Gott eingestellt war, bestenfalls religiös agieren konnte und nur unter Druck und Zwang funktioniert hat. Wer kennt den Ruhrpottpfarrer Wilhelm Busch? Hat er schon gehört, ne? Der hat einen tollen Satz geprägt. Er sagt, vor meiner Wiedergeburt sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Wiedergeburt war jede Sünde ein Zugunglück. Ein toller Satz. Das zeigt so, wie dein Verhältnis zur Sünde hat sich geändert nach der Wiedergeburt. Du sündigst immer noch, aber du spürst, das ist nicht richtig. Es tut dir weh eigentlich. Du bist traurig darüber, du möchtest, dass es anders wird. Und das ist das, wo Gott sagt, und dann arbeiten wir dran. Aufstehen, hinfallen, Krone gerade rücken, Vergebung abholen, weitergehen, bis du frei bist. Wir müssen, das Paradox der Sünde ist, dass Gott sie zugelassen hat, dass wir erfahren, dass es ohne ihn nicht geht. Adam und Eva hatten geträumt von einem Reich, von einer Göttlichkeit ohne Gott. So, wir können das selber machen. Ne? Und Gott hat gesagt, okay, dann müsst ihr das mal ausprobieren. Gott hätte den Menschen auch gleich so schaffen können, dass er gut funktioniert, dass er ganz normal, dass er immer schön gehorcht. Dann hätte Gott eine Horde Zombies gehabt im Paradies. Und das hätte ihm keinen Spaß gemacht, glaube ich. Ne? Er wollte Leute, die begreifen, warum sie ihm nachfolgen sollen. Und dazu gehört, dass du diese Leute auch erstmal in die Selbstständigkeit entlässt. Der Sündenfall war geplant. Und Gott hat den Baum absichtlich dorthin gepflanzt. Und er wusste, Adam wird dazugreifen. Er wusste auch, Adam und alle Generationen nach werden etwas lernen. Sie werden lernen, dass das Leben ohne Gott nicht funktioniert. Gucken wir doch heute mal unsere Welt an, weil wir leben hier in Deutschland, Europa noch relativ gut, aber auch wir haben so viel Not und Dinge, die uns ankeksen. Egal, wo die Decke hinziehen, sie ist zu kurz. Ne? Und ich habe so für mich eine neue Vision vom Vater Unser bekommen. Ich bete immer, dein Reich komme, ich habe die Schnauze voll von meinem Reich. Dein Wille geschehe, ich habe die Schnauze voll von meinem Willen. Das ist das, was wir eigentlich, warum wir bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir kommen immer mehr dahin, wir sagen, Papa, unser Wille funktioniert nicht. Unser Reich funktioniert nicht. Bitte komm, lass dein Reich kommen. Das bete ich mittlerweile so bewusst. Früher habe ich das Vater unser runtergeleiert, heute weiß ich, was gemeint ist damit. Ne? Dein Reich komme. Wir haben die Schnauze voll von unserem Reich. Dein Wille geschehe. Wir haben die Schnauze voll von unserem Willen. Bitte lass dein Reich anbrechen. Komm, komm, Herr Jesus. Wir brauchen dich und dein Reich. Wir brauchen, dass du in uns lebst. Und wenn das passiert, dann ist das passiert, dass Gott sagt, jetzt haben wir eine Beziehung miteinander. Jetzt hast du verstanden, warum ich dir die Frucht nicht so geben wollte, sondern warum du in einen Prozess mit mir einsteigen solltest. Ne? Und deswegen leben wir in dieser gebrochen, zerfallenen Welt, weil wir Lernende sind. Jede Generation lernt hier etwas. Ne? Und wir haben auch als Christen, Christ zu sein, nimmt uns nicht einfach raus aus dieser zerbrochenen Welt. Wir erleben auch das Leid der zerbrochenen Welt auch als Christ. Christsein heißt nicht, man ist automatisch gegen alles gefeit. Ich habe auch schon schmerzliche Dinge erlebt, wo Gott mir gesagt hat, Uwe, du lebst in einer gefallenen Welt und du erfährst auch den Schmerz dieser Welt. Ja, gehen wir in die Praxis. Wie? Ja? Okay. Jetzt muss ich selber stützen. Bitte. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo du Leid erfährst. Du bist nicht, weil du Christ bist, automatisch aus allem Leid herausgenommen. Ne? Ich will ein Beispiel geben. Ich habe vor 6 Jahren unser erstes Enkelkind erwartet. Schwangerschaft lief top 1a, super. Dann kam der Morgen, wo das Baby kommen sollte. Mein Sohn kam runter ins Schlafzimmer, wir waren noch halb am Schlafen und sagt, Papa, wir gehen ins Krankenhaus, das Baby kommt, betet für uns. Sie gehen ins Krankenhaus, das war gerade um die Ecke bei uns in die Klinik und wir beten, freuen uns im Bett schon. Und dann kommt eine WhatsApp eine Stunde später, Herztöne werden schlechter, betet stärker. Halbe Stunde später kommt eine WhatsApp, Baby ist bei Jesus. Ich war so fertig an dem Morgen. Ich habe geschrien. Ich war außer mir. Ich habe es nicht kapiert. Es gab kein Hinweis. Der Arzt hat gesagt, es ist Kindstod im Mutterleib. Das passiert in 10.000 Fällen einmal. Und es gibt keine Indikation, warum das passiert. Ich habe geschrien in meinem Bett. Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Ich höre ihn manchmal sehr deutlich. Und er sagte, Uwe, tritt mir so lange und hart gegen Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Und jetzt keine frommen Sprüche, der Herz gegeben, der Herz genommen. Projiziere deinen ganzen Frust, deinen ganzen Schmerz auf mich. Ich habe kein Problem damit. Und sag das auch deinem Sohn, deiner Schwiegertochter. Und das hat uns, ich sage es knallhart, den Arsch gerettet. Wir haben gelernt, unseren Schmerz an den Vater zu geben, ihn anzuklagen. Ich habe gesagt, warum machst du es, Gott? Warum? Du hättest es verhindern können. Und Gott sagt, Uwe, du verstehst manche Dinge nicht. Dann hat man dann ein halbes Jahr später gesagt, du lebst in einer zerbrochenen, gefallenen Welt. Und diese Welt habt ihr zerbrochen. Und diesen Zerbruch erlebst du auch als Christ. Du bist nicht automatisch rausgenommen. Wir haben jetzt 5 prächtige Enkelkinder, sind so happy und glücklich. Aber das eine fehlt uns immer noch. Aber es ist, ich habe Frieden mit Gott, ich habe Ruhe, ich habe Frieden gefunden, in einer zerbrochenen Welt zu leben. Aber ich habe auch Freude gefunden, dass ich mich mit Gott anlegen darf, wenn es hart auf hart kommt, dass ich meinen Schmerz rausschreien darf und gegen seine Brust trommeln und schlagen darf. Ja? Ja, das ist es. Wir müssen lernen. Gott kennt uns durch und durch. Ich muss dann denken, ich hatte mal meinen ältesten Sohn, er war 3 Jahre, hat was ausgefressen, da musste ich ihn ziemlich zurechtweisen und habe ihn dann auf meinen Schoß genommen. Er war wütend, hat geheult und dann habe ich ihn so auf den Schoß gehabt und dann trommelt er mit seinen kleinen Fäusten gegen meine Brust. Papa, ich hasse dich! Und ich gucke ihn an, total liebevoll und sage, ja, ich weiß. Und dann musste ich so dran denken, wie Gott, so ist Gott, er nimmt dich auf den Arm, wenn du sagst, Gott, ich hasse dich, du stinkst mir. Und so, ja, ich weiß. Ich habe in den Kleinen reingucken können wie nichts. Ne? Und Gott guckt in uns hinein, wenn wir leiden, wenn wir nicht wissen, ein noch aus, dann schreis raus und Gott versteht dich. Amen. Was passiert bei der Neugeburt in diesem Moment? In einem souveränen Moment im irdischen Leben eines Menschen kommt Gott durch den Heiligen Geist und führt uns in eine Art inneren Freiraum, in dem wir in der Lage sind zu erkennen, A, dass es Gott gibt, dass es eine Realität ist, und wir erkennen, dass wir gegen ihn gelebt haben, wir erkennen, dass wir Vergebung brauchen, Vergebung erhalten können, und wir erkennen, dass wir ihm nachfolgen dürfen. Das geschieht in einem einzigen Moment. Manchmal prozesshaft. Ich habe es so erlebt, als ich meine vor 40 oder 42 Jahren meine Freundin abholen wollte in die Disco. Da war es noch im Bad, hat sich zurechtgemacht. Ist heute meine Frau Silvia. Und bei ihr auf dem Wohnzimmertisch lag eine Bibel. Und ich habe gesagt, bloß den Scheißdreck liest du. Ich war Hardcore-Atheist. Und dann sagt sie, ja, das hat mir eine Freundin vor einer Woche geschenkt. Und es ist interessant, wenn ich die Psalmen lese, das tut mir richtig gut. Ich sage, also Quatsch, du glaubst nicht, dass es einen alten Mann mit weißem Bart gibt, der im Himmel hockt und uns genau kontrolliert und mit der Kamera filmt, was wir machen. Und habe versucht, ihr diesen Zahn zu ziehen. Und wir haben so ein bisschen diskutiert. Und dann sagt sie, Uwe, du liest ja so viel Science-Fiction-Novellen. Und ich habe gern Science-Fiction-Romane gelesen. Kannst du dir nicht vorstellen, in deiner Fantasie, dass es sowas wie ein Gott überwiesen geben kann? Und ich habe gesagt, in meiner Fantasie, ich hatte gerade einen Roman am Start, wo so eine Überintelligenz vorkam, kann ich mir das vorstellen. Ich habe diesen Gedanken nicht mal zu Ende gesprochen. Da ging in diesem Raum, in diesem Wohnzimmer, der Vorhang auf. Und der Himmel war da. Nicht Wolkenkuckucksheim und Engelchen und Weihrauch. Es war, ich kann es, mir fehlen die Worte zu beschreiben, es war ein Licht, eine Herrlichkeit, mir fehlen die Worte. Und dann war Gott da. Und ich habe keinen Mann gesehen mit weißem Bart oder einen schönen alten Mann. Er war da, er war mit seiner ganzen Präsenz da. Das war wie wenn du sagst, das ist ein Stück Eisen, das lebt nicht und plötzlich pulsiert. Und ich habe eine Stimme gehört, die gesagt hat, da bin ich. Und nun? Ich habe gesagt, ich folge dir, wo immer du hingehst. Und dann war die Stimme wieder da und hat gesagt, heute wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Und dann war mein nächster Satz, bye bye girls. Ich war ein richtiger Playboy damals. Es war nicht irgendwie so, ich wusste, mein Leben wird völlig anders. Und dann war ich wie aufgewacht und meine Frau sagt, was ist mit dir los? Du warst wie weggetreten. Und ich sage, ich glaube, ich habe Gott gesehen. Was weißt du über diesen Gott? Erzähl mir. Und dann hat sie mir gesagt, ich weiß nicht viel, ich bin ja selber erst so dabei. Und dann haben wir Kontakt gekriegt mit einem Pastor, der Bruder war von der Frau, die ihr die Bibel gegeben hat. Und dann kam ich in den christlichen Kontext rein. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich vielleicht später nochmal. Und das ist so krass, dieser Moment der Wiedergeburt. Der kann nicht in ein Schema gepresst werden. Das passiert bei jedem anders. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, Brausen wohl, aber er wirkt. Und in Jesaja 25 gibt es einen tollen Vers, der das so toll beschreibt. Der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf diesem Berg ein fettes Mahl machen, ein Mahl von Wein und Fett und Mark, in dem keine Hefe ist. Und jetzt kommt es, er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Nationen zugedeckt sind. Und das ist das, was ich erlebt habe, diese Schleierhülle. Ich habe Gott nicht erkannt, ich konnte ihn nicht erkennen. Bei mir waren zig Zeugen Jehovas an der Tür und andere Frauen haben versucht, mich zu überzeugen, dass es Gott gibt. Das ist abgeprallt von mir. Die Schleierhülle war da. Aber dann kommt der Herr und nimmt die Schleierhülle weg. Und das ist das, wenn du für Menschen betest, gib nie auf. Gott wird derjenige sein, der die Schleierhülle wegtut. Im entscheidenden Moment wird er ihn erkennen, wie du ihn nie rübergeben kannst. Das kann kein Mensch machen, diese Gotteserkenntnis vermitteln. Und dieser Prozess kann nicht in ein Schema gepresst werden. Predigt, Aufruf, Handheben, Bekehrungsaktion. Ich kenne Leute, die haben sich bekehrt in Prozessen, in der Natur. Es gibt so viele Wege, wie wir Menschen zum Glauben kommen können. Gib niemanden auf, für den du betest, für den du hoffst, dass er gefunden wird. Bet weiter. Gott hat 1000 Möglichkeiten. Er ist unglaublich kreativ und er weiß, wie er uns am besten auf dem linken Fuß erwischt. Wiedergeburt läuft immer anders. Wir dürfen auch einem Menschen nicht sagen, du bist nicht wiedergeboren, weil du das und das nicht gemacht hast. Ne? Du bist in keiner Gemeinde, du bist nicht getauft, du bist das. Ich möchte euch da ein Beispiel zeigen. Das ist Lukas 9, 49. Jesus ist einfach ein Meistergenius. Da ist dieser Satz: Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Das war übrigens ich, als Pastor. Da waren wir damals richtig wild unterwegs. Und da gibt es jetzt diesen Vers, das ist sehr interessant, ja hier, in Lukas. Rabbi, wir haben einen gesehen, der in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat. Und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht mit dir nachfolgt. Da hat einer in deinem Namen was getan, das geht doch gar nicht. Der ist nicht in unserem Club, der hat nicht unseren Mitgliedsantrag unterschrieben, hat nicht die Aufnahmeprüfung geschafft und der will in deinem Namen Dämonen. Wir haben es ihm verboten, das geht ja auf gar keinen Fall. Wir müssen es hüten, das Reich Gottes und seine Wirkung zu begrenzen oder andere Menschen auszuschließen, nur weil sie unseren äußeren Ritualen und Verständnissen oder Konfessionen nicht nachfolgen. Das Reich Gottes ist größer, als du denken kannst. Größer, als du denken kannst. Ein bekannter Theologe, Karl Rahner, hat den betreffenden Begriff, einen treffenden Begriff geprägt, die anonymen Christen. Und er bezeichnet damit Menschen, die sich nicht mal bewusst als Christen sehen, aber christlicher leben als viele, die es lauthals bekennen. Sieh nochmal als Beispiel der barmherzige Samariter. Er tut, was getan werden muss. Der Priester und der Levit, der alles weiß, geht vorbei und macht nichts. Und ich habe es gestern auch erzählt, meine Erfahrung mit diesen Muslimen, wo ich auch gespürt habe, wo Gott gesagt hat, schau, mein Geist wirkt auch an diesen Menschen. Ich werde sie zur gegebenen Zeit finden. Und der Heilige Geist kommt zu uns und nicht wir zu ihm. Nicht du findest Gott, er findet dich. Das ist auch wunderbar, dass er sich aufmacht, uns zu finden. Schau mal, Jesus spricht immer gerne von dem Hirten und den verlorenen Schafen. Wenn ein Schaf weggeht von der Herde, macht das Schaf sich auf, wieder nach Hause zu kommen? Das kann es nicht. Ich war mal in Jerusalem, in der Umgebung, war dort in einem christlichen Beduinencamp und die haben uns erzählt über die Schafe. Haben gesagt, Schafe sind so dumm, die können sich 30 Meter von der Herde entfernen, wenn dann Gebüsch und Steine dazwischen sind, sie nicht mehr Sichtkontakt haben, finden die nicht mehr zurück. Also der Hirte muss das Schaf holen. Und was macht der Hirte, wenn er merkt, es fehlt ein Schaf? Israel lässt die 99 stehen in der Wüste und sucht das eine. Und was macht er, wenn er es gefunden hat? Ach du dummes kleines Schaf, warum bist du denn einfach abgehauen? Du bringst dich so in Gefahr und machst mir so viel Arbeit. Weißt du was, jetzt komm, folg mir schön nach, wir gehen jetzt nach Hause und bleib schön an mir dran, dass du mich ja nicht verlierst aus den Augen. Macht er das? Das Schaf täte es gar nicht kapieren. Jetzt sind die Kinder weg. Der packt es, legt es auf die Schulter und dann hält es fest. Das kann zappeln, wie es will. Und dann trägt es nach Hause in die Hürde und setzt es dort ab. Und so findet Gott dich. Er packt dich und er trägt dich nach Hause, wenn die Zeit reif ist. Und dann bist du in der Schafhürde im Reich Gottes. Johannes 6, 44. Ich will es auch biblisch belegen, dass ich euch keine Märchen erzähle. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe. Wir werden gleich sehen, das Wort ziehe, Helku, hat eine ganz besondere Bedeutung. Und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Ich habe es früher auch mal gesagt, heute lache ich drüber, wenn Leute sagen, als ich mich bekehrt habe, als ich meine unendlichen Gnade und Barmherzigkeit Gott mein Ja-Wort gegeben habe. Da hat er schon was bekommen von mir. Ne? Er hat dich gefunden, nicht du hast ihn gefunden. Er hat dich gefunden und er hat dich gezogen. Schauen wir uns mal dieses Wort an. Ah, das war das Falsche. So, genau. Das Wort ziehen im griechischen Text Helku heißt schleppen, herschleifen, mit Kraft ziehen. Es ist das Wort, was sie im Johannes 21,6 findet, wo sie die Netze rauszerren aus dem See und sie vor vielen Fischen kaum ziehen, tragen. Und mit aller Gewalt haben sie gezogen. Oder wie Paulus vor den Richterstuhl gezogen wird. Also es ist interessant, das Wort Helku, Gott zieht, er tut nicht so freundlich dem Schaf, ach bitte kleines Schäfchen, komm doch. Er zieht, er packt, er trägt dich nach Hause. Die neue Geburt kann sehr unterschiedlich passieren. Es kann sein, dass ein sanftes Überführen des Geistes in einem Moment stattfindet. Bei manchen verläuft die neue Geburt in einem Prozess über einen längeren Zeitraum. Gott arbeitet prozesshaft. Darum nochmal meine Ermutigung an dich, gib niemanden auf, für den du betest. Gott hat seinen Weg. Er ist perfekt. Mein ältester Sohn, der hat ziemlich Hardcore-Sachen gedreht und gemacht. Und Gott hat immer gesagt, Uwe, an ihm werde ich zeigen, was Gnade ist. Und dann habe ich verstanden, Gnade ist, dass ich nichts tun kann. Und Gott hat ihn so wunderbar gezogen, so wunderbar an sein Herz gezogen und so wunderbare Dinge gemacht. Ich will jetzt hier nichts erzählen, weil es ist eine Privatsphäre, aber es ist krass. Und ich weiß, Gott ist treu, er zieht. Er zieht ein ganzes Haus. Es gibt diesen Vers, wo Paulus gesagt hat zu dem Kerkermeister in Philippi, glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Ich verstehe den Vers nicht. Ich kann ihn auch theologisch nicht einordnen, aber ich glaube an ihn. Ich habe es erlebt. Glaube an den Herrn Jesus, dann wird dein Haus gerettet werden. Gott wird durch dich wirken. Er wird Wunder tun, Wunder tun, Wunder tun. Ja, es kann aber auch eine massive Konfrontation mit Gottes Gegenwart stattfinden, wo er nicht wie ein Gentleman anklopft. Denk mal an Paulus, als er von seinem Reittier geworfen wurde vor Damaskus, geblendet wurde und Gott ihm begegnet. Aber wir müssen verstehen, im Moment der Neugeburt ist Gott der Handelnde und nicht der Mensch. Und die Wiedergeburt ist keine verstandesgemäße Entscheidung, sondern sie ist etwas, was geschieht, das Gott tut. Wir müssen die frohe Botschaft verkünden und nicht die Drohbotschaft. So, ich würde euch jetzt ein Angebot machen. Wollen wir kurz 5 Minuten Pause machen? Dann könnt ihr mal ein bisschen aufs Klo gehen und ein bisschen, ja? Machen wir 5, 6 Minuten Pause und dann machen wir weiter im Endspurt. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen euch ausgedehnt und das tut gut, mal zwischen eine Pause machen. Ja, gehen wir weiter und kommen dann auch zum Schluss. Wir haben aufgehört mit dem Schaf und dem Hirten. Und Jesus ist der Hirte, der uns findet, der uns sucht. Und dann bringt er uns in die Hürde nach Hause. Und dort sind wir in seinen Armen sicher. Und er erhält uns in der Erlösung. Das ist Gnade, 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 dass wir auch in der Erlösung bleiben, ist sein Werk. Ich möchte euch da noch diesen Philippa-Vers, der uns da so allen bekannt ist, den wir oft ist durcheinander geraten. Ich lese es einfach mal vor. Philipper 1,6, ich bin sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, weiterführen und an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Es ist ja so wichtig, dass wir es verstehen. Er hat angefangen, er führt fort und er vollendet. Und das ist für dich relativ wenig Platz. Wir sind durch die ausführende Gnade Gottes, die anfängt, weiterführt und vollendet, eine neue Kreatur und bleiben in ihm. Sein Geist wohnt nun in uns und wir können lernen, in der Heiligung zu wachsen. Die Zeit nach der Neugeburt ist nicht mehr da, um unsere Würdigkeit zu beweisen oder verzweifelt zu versuchen, errettet zu bleiben. In dieser Zeit dürfen wir in der Liebe und aus Liebe wachsen, aus Fehlern lernen und zunehmen. Und dieser Vorgang ist unumkehrbar. Lesen wir mal Johannes Evangelium Kapitel 5, 24. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat, das Wort Eko ist bleibend, das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, hat Eko bleibend. Das ist bleibend, das ewige Leben. Nicht so auf Probe, bleibend. Jesus spricht in dieser grammatikalischen Form von einer vollendeten Gegenwart. Er hat ewiges Leben. Nicht er wird es haben, er hat. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und er wird nicht wieder vom Leben in den Tod durchdringen. In der Geheimnis unseres, in der Neugeburt, ändert Gott unsere DNA unumkehrbar, unumkehrbar. Wir sind eine neue Kreatur. Wenn wir aus der Neugeburt wieder fallen könnten, vom Glauben abfallen könnten, dann muss man sich fragen, welchen Sinn hat die Neugeburt überhaupt? Ich war in einer amerikanischen Militärgemeinde, wo man das so glaubte. Da war jeden Sonntag, haben sie die Leute eingeladen, wieder nach vorne zu kommen, um erneut wiedergeboren zu werden. Ich habe immer gedacht, was soll der Quatsch? Für was ist das dann? Das ist ja keine Wiedergeburt, das ist doch ein Witz. Ne? Lesen wir mal Johannes 10, 27. Das ist auch sehr wichtig, dass wir Heilsgewissheit haben. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nie mehr umkommen. Und jetzt kommt auch was Wichtiges. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Und wenn Jesus hier sagt, niemand, dann schließt das dich vor allem mit ein. Denn du bist der, der es den meisten Schaden anrichten kann. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen, auch du selbst nicht, weil du gehörst dir nicht mehr selber. Ja, das ist erstens mal, ich habe vorhin gesagt, wir können nie feststellen, wann jemand von neuem geboren ist. Ich kann euch hier was vorspielen. Gell? Niemand hat einen absoluten Messstab, um zu spüren, ob ich wirklich von neuem geboren bin. Das weiß nur ich und das weiß auch nur du. Und wenn jemand kommt, dann begegne ihm als verlorenes Schaf, hilf ihm, räum mit ihm auf sein Leben. Lad ihn auch ruhig nochmal ein, Jesus bewusst anzunehmen. Du weißt nicht, ob er das gemacht hat. Du machst es einfach nochmal, das ist ja gar kein Problem. Aber hier geht es um den Fakt, dass wenn du von neuem geboren bist, bist du von neuem geboren. Lesen wir mal ein paar Verse, vielleicht hilft uns das dann, das besser zu verstehen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, vorbei. Es ist alles neu geworden. Es heißt nicht, es ist alles perfekt geworden, es ist alles vollkommen geworden, es ist alles sinnlos geworden. Aber du hast die Neugeburt, du bist wie ein kleines Kind, du bist von Neuem geboren. Der Geist Gottes lebt jetzt in dir, du bist ein Kind Gottes geworden. Und diese Kindschaft kann dir niemand mehr rauben. 1. Korinther 1, 30. Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Er ist unsere Heiligung und zur Erlösung. Römer 8, 1, so gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, Epheser 2, 6. Galater 2, 20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Du lebst nicht mehr. Das sind so Dinge, die müssen wir begreifen. Wir sind nun eins mit ihm, er wohnt in uns. Und du kannst ihn nicht mehr rausschmeißen. Du willst ihn auch nicht mehr rausschmeißen. Was passieren kann, natürlich können wir in Lebenskrisen gehen. Es hätte sein können, dass ich da, wo meine Enkeltochter gestorben ist, sagt, Gott rutscht mir den Buckel runter, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber auch da hat Gott tausend Möglichkeiten, mich aus meinem Zorn, aus meinem Ärger wieder rauszuholen. Epheser 1, 14. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Er verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten werden. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, was du bekommen hast, dass du den Rest auch bekommst. Wofür, für was gibt man ein Pfand? Damit man das, was man versprochen hat oder ausgeliehen hat, wieder zurückbekommt. In der Regel ist das Pfand wertvoller als der Gegenstand. Ne? Und du hast den Heiligen Geist als Unterpfand, als Pfand. Das ist deine Gewissheit. Ich habe es. Es kann mir niemand mehr nehmen. Gott hat sich für dich verbürgt und er steht zu dir. Oder Epheser 4,30, da ist auch, es ist toll, da ist diese Ambivalenz zu sehen. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Für was braucht man ein Siegel? Siegel hat man damals auf Kisten oder Briefe gemacht, um zu verhindern, dass der Inhalt entnommen wird. Eine Kiste, wenn da ein Inhalt drin war, der an irgendwo hingeschickt wird, dann wird ein Siegel drauf gebrochen, und dann war der, der es bekommen hat, gesehen, die Kiste, der Inhalt ist drin, das Siegel ist nicht gebrochen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, damit du ganz sicher ankommst. Niemand kann dieses Siegel brechen. Wir können den Geist betrüben, ja. Wir können schlecht leben, schwach leben als Christen. Das kann auch passieren, in Drogen reinfallen, in andere Dinge reinfallen. Dann betrüben wir den Geist, aber wir können ihn nicht verlieren. Der Geist arbeitet trotzdem weiter an uns und wirkt an uns und zieht an uns und zerrt an uns und führt uns zurück. Im schlimmsten Falle sterben wir halt. Paulus, es ist ein ganz anderes Thema, habe ich auch mal ein Seminar darüber gemacht, ewiger Lohn, ewige Größe. Paulus spricht vom Lohn. Wir werden in der Ewigkeit auch Lohn bekommen. Es geht jetzt nicht um, ich habe 3 Sternchen auf meiner Himmelskluft und du nur 1 Stern, sondern es geht darum, dass wir werden mit Gott regieren, er möchte uns Verantwortung übertragen. Und das Maß deiner Hingabe bestimmt die Position, die du auch bekommen wirst. Und er wird dich nicht überfordern. Aber das ist, vielleicht machen wir ein anderes Thema hier in Hochimst. Ne? Aber das Gold der Neugeburt ist Gottes Antwort auf unsere Asche. Die Unfähigkeit, uns selber zu erlösen oder moralisch zu verbessern. Gott schenkt die Neugeburt. Keiner der Wege des alten Bundes, Drohung, Gerichtsstrafe, hilft uns im Leben wirklich weiter. Die geistige Neugeburt bedeutet, Gott lebt nun selber in uns, für immer in uns und wird uns befähigen, die Menschen zu werden, die in seinen Geboten leben, wandeln und sie halten können. Es wird natürlich vollkommen erst werden in der Auferstehung, hier nicht, aber das gibt uns Mut, weiterzugehen und die Gewissheit auch, auch wenn ich falle, darf ich aufstehen, darf ich voll Zuversicht zum Thron der Gnade kommen, Vergebung abholen und weitermarschieren. Ich lasse mich nicht mehr länger anklagen, dass Gnade gefährlich sei, dass man sie ausnutzen kann. Das ist das Geheimnis der Neugeburt. Tief in uns wollen wir nicht mehr gegen Gott leben. Wir haben ein neues Leben bekommen, wir haben eine neue Sehnsucht bekommen. Wir möchten gerne richtig leben, korrekt leben. Ich möchte abschließen mit einem Statement von Billy Grahams Schwiegersohn, Enkel Tulian Chividian, er ist auch Pastor. Das hat mich so berührt, wie ich das gelesen habe, weil es so das Leben beschreibt. Als ich 25 war, glaubte ich, ich könnte die Welt verändern. Ich hab's nicht, okay. Mit 40 bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich weder meine Frau, noch meine Kirche, noch meine Kinder ändern kann. Ganz zu schweigen die Welt. So sehr ich mich auch bemühe, ich kann weder in meinem eigenen Leben noch im Leben anderer Menschen so viel bewirken, wie ich immer dachte. Unerfüllte Träume, anhaltende Spannungen in Beziehungen, der Verlust von Freundschaften, eine manchmal schwierige Ehe, rebellische Teenager, der Tod geliebter Menschen, verbleibende sündige Muster in meinem Leben. Was auch immer es für Sie sein mag, leben Sie lang genug, verlieren Sie genug, leiden Sie genug, und der Idealismus der Jugend verblasst und lässt die Realität des Lebens in einer zerbrochenen Welt als zerbrochener Mensch zurück. Das Leben hat mir auf seine Weise bewiesen, dass ich mich nicht auf der Rolltreppe des ständigen Erfolges nach oben befinde, als ich dachte, wie ich 25 war. Stattdessen hat mein Leben eher so ausgesehen. Versuchen, scheitern, scheitern, wieder versuchen. Versuchen, Erfolg haben, erfolgreich sein und dann scheitern. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Ein Schritt vorwärts, drei Schritte zurück. Jedes Jahr werde ich in einigen Dingen besser, in anderen schlechter. Einige Bereiche bleiben hartnäckig statisch. Um die Sache noch komplizierter zu machen, wenn ich mir ehrlich eingestehe, dass ich schlechter geworden bin, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es mir vielleicht besser geht. Und wenn ich stolz darauf bin, dass ich besser bin, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es mir schlechter geht. Und so geht es weiter. Wenn es wie ein deprimierendes Gefühl klingt, so ist es nicht so gemeint. Ganz im Gegenteil. Wenn ich irgendetwas in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren dankbar gelernt habe, dann die Art und Weise, wie Gott meinen Idealismus über mich und die Welt zerstört und ihn durch einen Realismus über das Ausmaß seiner Gnade und Liebe ersetzt hat, die viel größer ist, als ich es mir je vorstellte. In der Tat, je kleiner man wird, je kleiner das Leben einen macht, desto leichter ist es, die Größe der Gnade zu erkennen. Ich bin zwar viel unfähiger, als ich anfangs dachte, aber Gott ist unendlich fähiger, als ich es je gehofft habe. Ich möchte schließen mit Römer 8,14, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber lieber Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.